Hebräer 4, Vers 14. Also heute beenden wir den Abschnitt von der Einleitung zu diesem Brief für die Gemeinde von Paulus. Und die Einleitung war halt jetzt 4 Kapitel, fast 5 Kapitel lang, wer Jesus wirklich ist. Und die Gemeinde ist halt wieder zurück zu ihren alttestamentlichen Wurzeln gegangen und haben halt das Lamm nicht so viel Bedeutung geschenkt, wie es Jesus nun mal kriegen soll von uns. Ja. Haben wieder mehr Gewicht in die Werke, in die eigene Kraft, in die eigene Religiosität gelegt. So wieder mehr Gewicht ins Äußere, ein heiliges Erscheinungsbild, die Traditionen, mit denen sie aufgewachsen sind, sind da wieder tief reingegangen, haben da mehr Gewicht gelegt. Und ich kenne das, Traditionen, ich kenne das nicht, aber ich habe mit vielen Leuten geredet, die mit christlicher Tradition aufgewachsen sind und habe mit Menschen geredet, die überhaupt nicht religiös sind, aber ab und zu mal in die Kirche gehen, ne? Und zu bestimmten Tagen. Ne? Und diese Traditionen, die schon so alt sind, diese Rituale, diese Sachen, die bringen einen schon bringen schon Gefühle irgendwie raus, ne? Selbst wenn man nicht an Gott glaubt, sitzt man in der Kirche und sieht dieses Ganze und das, ne? Und das, man hört das alles und man sieht dieses gute Konzept, ne, das alles auf Gott hinspricht und auf seine Größe und Liebe und Macht, so, und es bewegt schon das Herz, ne. So, es bewegt auch das Herz, wenn man einer Riesengruppe das gleiche Gebet reden hört, so, Vater unser, der du bist im Himmel, ne. So, und so ein bisschen wie die Nationalhymne in Amerika, ne. So, der eine stimmt ein und alle fassen sich an die Brust und stimmen mit ein, ne. Das ist schon so ein Gemeinschaftsdings. Und ich sage nicht, dass das jetzt schlecht ist, überhaupt nicht, aber sie haben halt da aufgehört. Und Paulus kommt halt in die Gemeinde rein und er hat die lieb. Die sind durch ihn zum Glauben gekommen und er will nicht, dass sie, werden nächste Woche sehen, dass sie weiter an der Milch nuckeln, an der Brust von Gott, ne? Sondern dass sie erwachsen werden im Glauben. So, dass sie Sieg haben, dass sie wirklich verändert werden und zur Freiheit kommen, zu dieser Ruhe, die wir letzte Woche gesehen haben, ne? Diese letzte Sabbatruhe, die wir in Jesus jetzt haben. Jeden Tag Sabbat, jeden Tag Ruhe und Gemeinschaft. Frieden mit Gott. Ne? So. Und deswegen kommt er in die Gemeinde rein mit dem Brief und erklärt ihnen, hey Leute, ich erkläre euch jetzt nochmal von Anfang an, wer Jesus Christus wirklich ist. Und dann baut er erstmal auf, bevor sie dann anfängt zu ermahnen und zu korrigieren. Ne? Worum es in der Christenheit wirklich geht. Also nächste Woche wird es praktisch. Yeah! Freue ich mich schon. Aber auch die ersten 4 Kapitel habe ich echt geliebt. So, wer ist Jesus Christus? Und warum sollen wir ihm nachfolgen? Warum ist er Wahrheit oder Licht oder der einzigste Weg? So, warum ist sein Weg schmal? So, wer ist denn dieser Jesus Christus? Er ist das Lamm. Er ist für unsere Sünden gestorben. Das wissen wir. Durch ihn haben wir Gnade und Vergebung gefunden. Das wissen wir auch. Aber wer ist er denn noch? Und Paulus sagt zum Leute, ihr müsst, Gott trägt euch gerade durch euer christliches Leben. Aber ihr seid kein Licht, ihr schmeißt gerade alles weg. So, ne, ihr seid wie 30-jährige oder 40-jährige Erwachsene, die sich benehmen wie Babys. Und es würde ziemlich doof aussehen, oder? Wenn ich hier mit der Flasche sitze, nicht richtig rede, bla 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 bla, so, und alles, ne? Ihr würdet denken, ich habe eine Macke. So, ne? Hätte ich dann auch. Ja, zurückgeblieben, ein bisschen behindert im Kopf, hat er vor 2 Wochen gesagt, ne? So, ihr seid ein bisschen zurückgeblieben. So, geistlich behindert. Ne? Durch diese Lehren, die ihr da hört und glaubt. Durch diese Leute, die reinkommen, die Gemeinde und das Evangelium verfälschen. Die bei euch bewirkt haben, dass Jesus Christus kleiner wird und kleiner und kleiner, bis er so klein ist, dass die Religion wieder groß ist. Ne? So, wir haben gesehen, Jesus Christus ist nicht nur unser Lamm, so der sündfrei für uns gestorben ist, sondern Jesus Christus ist größer als die Engel. Jesus Christus ist größer als Satan. Jesus Christus ist größer als Mose. Jesus Christus ist größer als jede und alles, was erschaffen wurde. Heute werden wir sehen, Jesus Christus ist größer als Aaron und jeder Hohepriester, der danach kam. Und die Hohepriester hatten die höchste Verantwortung und Stellung in der Gemeinde der Juden. Das waren die Einzigen, die Zugang hatten, einmal im Jahr zu einer bestimmten Zeit, um ins Allerheiligste zu gehen, um Sühnung für das gesamte Volk als Vertreter zu geben zu Gott. Und heute werden wir sehen, dass Jesus Christus der einzigste Hohepriester ist, der wirklich wahre Hohepriester. Wir haben gesehen, dass Paulus zu ihm sagt, Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist der Schöpfer. Nichts ist durch ohne ihn geschaffen. Alles ist zu ihm hingeschaffen. Er ist nicht nur Mensch, sondern er ist Gott, der Schöpfer selber. Und ihn sollt ihr anbeten, haben wir gesehen. Selbst die Engel beten Jesus Christus an. Und mit der Perspektive gehen wir heute rein. Letzte Woche haben wir noch gesehen, da haben wir nur zwei Verse gemacht, dass Paulus auf einmal so eine Brücke macht zum Hohepriester, so eine kleine Pause. Und da ging es zwei Verse lang drum um die Bibel, Gottes Wort. Und dass wir unseren Glauben nicht auf Hörensagen oder auf Emotionen oder auf Gefühle oder auf das, was uns anspricht, so legen sollen und bauen sollen, sondern einzigst und allein auf Jesus Christus. Und den finden wir einzigst und allein unverfälscht in der Bibel. Deswegen sagt er, wir sollen die Bibel studieren. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam, es verändert was, es ist scharf, schärfer als jede Waffe, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es gibt keine schärfere Waffe zum Zerschneiden als die Bibel, als die Wahrheit. Es scheidet zwischen Gut und Böse. Es scheidet zwischen Fleisch in unserem Herzen und Geist. Es scheidet zwischen Gott und dem Rest. Er ist ein Richter. Der Heilige Geist, wenn wir in seinem Wort lesen oder sein Wort hören, sind es die Worte hier, die uns überführen und uns erklären, wo wir falsch laufen und warum wir falsch laufen. Es enthüllt und es deckt auf. Es bringt die Wahrheit ans Licht und auch mich. Ich kenne mich nicht. Echt, ich dachte, ich kenne mich. Ne? Als ich zu Jesus kam, dachte ich ich hatte sowieso einen Hack, aber ich kann in jede Menschen reingucken und verstehen, wie er sich fühlt und was er denkt. Ne? Keine Ahnung, zu viel gekifft. Ne? Aber ich war davon echt fest überzeugt. Ich dachte, ich kenne mich. Ne? Und dann komme ich zu Jesus und er über die 10 Jahre jetzt zeigt mir, dass ich überhaupt gar nichts über mich weiß. Er ist derjenige, der offenbart, wie ich wirklich bin und warum ich Dinge tue und warum ich Dinge denke, warum ich von Dingen überzeugt bin. Ne? Er ist der zu mir redet und mir aufdeckt, Stefan, da liegst du echt total daneben. Ne? Guck mal, wie ich das sehe. Und dann denke ich, verstehe ich nicht. Oder ich denke, toll, bin ich aber trotzdem eine andere Meinung. Ne? Und er erklärt es weiter mit Liebe und Güte und Milde, bis ich irgendwann die Augen geöffnet habe und verstehe, ja, du hast recht. So habe ich das noch nie gesehen. Ne? An uns liegt es, ob wir ihn annehmen, so wie er ist, oder ob wir ihn verwerfen. Und Gott macht in seinem Wort keinen Unterschied. Auch zu den Christen im Neuen Testament macht er keinen Unterschied. Er sagt, entweder liebt ihr mich mit ganzem Herzen, also ihr liebt mich genau so, wie ich mich offenbare und wie ich bin und denke, ohne dass nur ein Punkt verändert wird an meiner Persönlichkeit und meinem Denken, dann gehört ihr zu mir und zu meiner Herde und ich werde euch beschützen und ich werde euch leiten und trösten, nach Hause bringen. Und ihr habt hundertprozentige Zuversicht auf die Ewigkeit mit mir. Oder ihr liebt mich nicht. Und selbst wenn ich nur eine Sache von Jesus verdrehe und sie wegnehme, liebe ich ihn in dem Moment nicht in diesem Bereich. Ich nehme Gott nicht an in dem Bereich, sondern ich mache mir einen anderen Gott. Und Gott ist nun mal so und nicht anders. Gott lässt sich nicht vermischen mit meiner Ideologie oder mit meinen Emotionen oder mit meinen Überzeugungen oder meinen Gefühlen. Gott bleibt beständig. Ich könnte ausrasten und gegen Gott kämpfen, wie ich wollte. Gott bleibt so. Ich könnte hier einen Jesus bauen, der jedem Menschen gefällt auf der ganzen Welt, aber Jesus selber würde sich nicht verändern. Selbst die ganze Welt könnte dem einen Evangelium, einem falschen Evangelium nachrennen, einem falschen Jesus. Gott bleibt trotzdem der gleiche. Dann würden halt alle verloren gehen, weil keiner Jesus folgt. Jesus Christus, hat er gesagt, der Paulus ist unveränderlich groß. Perfekt, allmächtig, beständig, treu, heilig. Er ist der, der er ist. Er ist Gott. Und entweder nimmt man ihn, wie er ist, dann liebt man ihn, oder ist es besser, es gleich sein zu lassen. Ne? Also, wo ziehen wir unsere Wahrheit raus? Aus Gottes Wort. Deswegen, wir müssen selber in die Bibel gucken, wir müssen selber nachsinnen. Ne? Und da fängt der geistliche Kampf an und da wird es schwer. Sobald man betet, sobald man sich Zeit nimmt in Gottes Wort, sobald man Zeit nimmt mit Gott persönlich, ne, wird es schwer. Und alles Mögliche will man davon abhalten. Aber das ist nun mal den Weg, den wir gehen. Sich selbst zu verleugnen, sich selbst zu sterben und Gott an erste Stelle zu setzen. Ne? Von daher, wir müssen ihn vor Augen halten und das ist unser wahrer Kampf, wir dürfen nicht zulassen, dass jemand uns den Blick von Jesus wegnimmt. Nicht wir, nicht Satan, nicht irgendeine andere Macht oder Kraft. Ne? Und es liegt in uns. Und Jesus ist größer als jeder hohe Priester. Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten am Bekenntnis. Paulus sagt hier, hey, er ist der größte Hohepriester. Er ist unser Hohepriester jetzt. Und der Hohepriester, er ist der himmlische, der göttliche Hohepriester. Und der Hohepriester war der im Endeffekt mit dem Geschlachteten und Krams, mit dem Blut ankam, ins Allerheiligste rein ist und das versprengt hat, das Blut. Im Namen des ganzen Leibes. Er war sozusagen der Haupt der Gemeinde. Ne? Der Hohepriester, der Kopf. So. Er war das Sprachrohr. Er war die Augen und die Ohren. Er war der, der vor der Bundeslage saß und mit Gott Gemeinschaft hatte an dem Tag. Er war der durch den Vorhang durch durfte. Und unser Hohepriester ist größer als Aaron und größer als jeder andere religiöse Führer. Warum? Weil zwei Sachen, die Paulus uns hier sagt. Erstens ist er der Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat. Wo ist Jesus jetzt? Zur Rechten des Vaters. Und er tut Fürbitte für uns. Er ist unser Hohepriester, der nicht in der Welt gebunden ist, zeitlich, sondern er ist der jetzt im Himmel ist, ewig, der auferstanden ist, der für ewig lebt und für ewig eintritt. Er ist der im Allerheiligsten ist. Ewig. Er ist der vor der himmlischen Bundeslade steht. Der im himmlischen Tempel vor Gottes Thron sitzt. Er ist viel mehr und viel größer, als was ein menschlicher Hohepriester je erwarten konnte von seinem Leben. Der Tempel und die Bundeslade und der Hohepriester und die Lämmer und das alles waren nur Bilder für unseren Herrn Jesus. Aber warum er noch größer ist, ist der zweite Punkt. Den Sohn Gottes. So lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Er ist Gott. Er ist der Sohn von Gott. Er hat seine Persönlichkeit, seinen Charakter, seine. Er ist halt Gott. So. Ne? So. Welchen Hohepriester möchte ich gern haben? Einen menschlichen? Der genauso hier gefangen ist in der Zeit wie ich? Oder möchte ich Gott haben als Hohepriester? Der im wahren Tempel sitzt, in der wahren Gemeinschaft. Der immer mich hört, jeden Tag. Und immer meine Gebete zum Vater bringt. Ne? Und dafür sorgt, dass alles funktioniert. Es ist doch so verrückt, oder? Ich bin nicht religiös aufgewachsen und kenne mich mit Christentum überhaupt nicht aus, echt. Nur das, was ich durch die Jahre jetzt von Christen gehört habe, aber das ist echt nichts. Ne? Ich weiß nicht, warum letztens bei eurer Hochzeit, da stand ich da und er hat diese Osterkerze. Ich stand da und musste erstmal den Pfarrer fragen, okay, wozu ist denn eine Osterkerze da? Warum macht man die denn an? Ich habe zwar gesagt, es ist deswegen und deswegen. Er hat gesagt, ja, das stimmt. Aber echt so, da sind so viele Sachen, die ich nicht kenne. Ne? Die sind für mich fremd und die habe ich noch nie gehört. Ne? Und das ist ein schönes Bild, gefällt mir. Ja? Weißt du aber, es gibt so den Punkt in unserem Herzen, wo wir immer wieder versuchen, aus eigener Kraft was zu tun. Du hast Probleme und bist müde von deinem Kampf innen drinnen, mit deinen Gefühlen, mit deinen Problemen, mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, mit deinen Ängsten, mit deinem Kopf und den Gedanken. ne, mit deinem Umfeld, so ein, was dich erdrückt, so ein, weißt du, und auch wir, und das ist eben, wir müssen uns ausstrecken nach Jesus, uns abhängig machen. Er hat gesagt, ich trage die Last, aber du musst dich mit mir nebenan in diesen gleichen Flug einspannen. Du musst mich ziehen lassen, du musst mich nehmen lassen, die Last. So, ich will dir ja nehmen und ich will dir auch wieder Gesundheit und Freiheit geben in deinem Herzen, deiner Seele und deinem Kopf, aber du musst mir dann vertrauen, so, ne? Aber Religiosität ist dann, und das merke ich bei mir immer und immer wieder, wenn ich Jesus vergesse und wenn ich auf einmal selber kämpfe mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen, mit meinen, ne, Gefühlen, so, und anstatt es gleich abzugeben, mich abhängig zu machen von dem, der alles ist, zu sagen, ich brauche keinen Menschen, ich brauche keine Theorie, die mir hilft, das zu überwinden, sondern ich brauche nur dich und du hast die Kraft und die Macht und du hast die Worte des ewigen Lebens, so, und ich brauche nur dich. Ne? Er ist der Hohepriester. Er ist der Zugang zum Vater und er will uns segnen. Ne? Aber diese menschliche Seite mir, die denkt immer wieder menschlich. Ne? Aber das ist Religion und das ist, bringt nichts außer noch mehr Leid. Da ist keine wahre Hilfe zu finden. Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern wir haben einen Hohepriester, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus versteht mich. Als ich zum Glauben kam, hatte ich Angst vor Gott ein bisschen. Weil ich wusste nicht, wie echt und wie gütig und wie mild und wie barmherzig und gnädig er ist. Ich habe diesen großen, mächtigen Gott kennengelernt, so. Diesen Schöpfer, der alles einfach macht, was er will. Und keiner kann ihn dran hindern, das zu tun oder es zu lassen. Und er ist heilig und er ist einfach der Schöpfer. Allmächtig, allwissend. Immer schon da und wird immer da sein. So, niemand kann ihn aus der Reserve locken. Niemand kann ihn wirklich berühren. So, er ist einfach so groß. Und ich hatte Angst. Und ich habe mich geschämt für meine Schwachheiten, für meine Sünden und für meine Gedanken. Und das ist auch gut so. Und ich schäme mich immer noch für meine Schwachheiten. Zum Teil. Aber was wir doch mit als erstes lernen, ist, dass er mitleidet, Mitleid hat. Da kommt ja das Wort. Wenn wir leiden, leidet er auch. Und er kennt meine Schwachheiten und er kennt die Versuchungen, die auf mich kommen. Er kennt die Anfechtung, die da ist, der Druck vom Leben. Sondern er versteht jede Entscheidung, die ich treffe, auch wenn sie falsch ist. Er versteht mich. Er versteht diesen Druck, sein Vertrauen zu verlieren. Er versteht diesen Druck nachzugeben, wenn die Versuchung zu stark wird. Er versteht uns, weil er alles in allem durchgemacht hat. Nur dass er der hohe Priester ist und das ist nur ein Grund, warum er größer ist als der menschliche, sondern der ohne Sünde da durchgegangen ist. Er ist rein geblieben und er ist gehorsam geblieben, er ist treu geblieben. Das aber, er versteht mich und das ist doch toll, weil ich kann zu ihm kommen, heißt das, ohne mich zu schämen. Dass ich so bin, wie ich bin. Ich schäme mich natürlich für das, was ich getan habe, wenn es gegen seinen Willen ist. Aber ich brauche mich nicht für mich zu schämen. So, weil er mitleidet und weil er mitversteht. Ich kann kommen, wie ich will, bedeutet das. Zu meinem Schöpfer, zu seinem Gnadenthron. Und ich kann mit Hoffnung und Zuversicht zu ihm gehen und wissen, ich komme, wie ich bin, und du nimmst mich trotzdem an und lässt mich nicht los. So. Er richtet mich nicht, sondern ich bin schon für Freiheit gerichtet. Er hat schon getragen. Das, was er will, ist nicht, dass wir uns entfernen, wenn wir in Schwachheit sind, sondern dass wir uns noch mehr nähern. Und das beweist Vers 16. Da geht's weiter. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir sollen uns bewusst sein, dass er uns kennt. Bis ins tiefste Mark, dass er uns versteht, so, dass er sich nicht für uns schämt, so, dass er uns schon angenommen hat, als wir noch tiefer in der Sünde verstrickt waren, noch weniger von ihm hatten. Und das ist doch schön. Wir sollen kommen mit Freimut. Und wenn ich sündige, schäme ich mich oft so sehr, dass ich erstmal nicht bete, so, oder nur kurz bete und dann versuche ich mich abzulenken mit irgendwas, um gar nicht weiter drüber nachzudenken. Ne? So, manchmal versuche ich dann eine Weile irgendwas Gutes zu tun. Ne? Extra viel beten, extra viel Bibel lesen oder jemand helfen oder irgendwie dienen oder sonst irgendwas. Ne? So, oder ein paar Lieder mehr singen. So, das sind, aber das ist der falsche Weg. Ich soll und ich kann überhaupt nichts tun, um mir Gnade zu verdienen. Sondern gerade dann, wenn ich schwach geworden bin und in Sünde gefallen bin, und so sagt Paulus es auch, dann soll ich aufstehen und mir den Staub abputzen und weiter zu Jesus gucken und zum Ziel laufen. Gerade dann, wenn ich gefallen bin und in Sünde gefallen bin, gerade dann, wenn ich mein Vertrauen zu Gott verloren habe, gerade dann, wenn ich es aus eigener Kraft versucht habe, gerade dann, wenn ich Sicherheit oder Lösung oder Hilfe bei jemand anderem gesucht habe als bei meinem Schöpfer, gerade dann soll ich aufstehen, mich nicht schämen, sondern mit Freude und Freimut und Zuversicht zu meinem Gott kommen und sagen, das war Sünde, das war dumm, ich habe dich vergessen, tut mir leid, so, und jetzt geht's weiter. Und das ist schön, das ist für uns eine hundertprozentige Zuversicht. Aber wer von der Menschheit hat diese Zuversicht? Nur die, die ihn als ihren Hohepriester annehmen. Nur die, die sagen, du bist der, der Zugang zu Gott ist. Du bist der, der wirklich mich gefallen lassen kann vom Vater. So. Du bist mein Ein und Alles. So. Mit Freimut hinzutreten zum Thron. Und ich liebe das so. Zum Thron des Gerichts, zum Thron des Zorns, zum Thron des Du Versager, Mensch, jedes Mal kommst du zu mir mit der gleichen Sache. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Biss dich. Nee. Sondern zum Thron der Gnade. Und das ist doch schön, oder? Dass Gott seinen Thron Gnade nennt. So. Ich liebe das in meinem Gott. In unserem Gott. Das ist ein Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden. Und Barmherzigkeit und Gnade sind zwei ähnliche Sachen, aber doch ein großer Unterschied. Barmherzigkeit ist, wenn ich 1 Milliarde Schulden hätte. Zwei Möglichkeiten gibt's. Entweder ich versuche, meine Schulden abzuzahlen, ne? Arbeite hart, lass mir ein paar coole Sachen einfallen, was man verkaufen kann oder so, ne? Ein Türstopper aus Gummi, was weiß ich, so ein, ne? Aber dass ich 1 Milliarde verdienen werde, ist sehr unwahrscheinlich. Oder machen wir es noch schwerer, 100 Milliarden, ne? Dass ich 100 Milliarden verdienen werde für den Rest meines Lebens, selbst wenn ich noch so hart arbeite, ist ja unwahrscheinlich. Ich glaube, so viel wird nie in der Spendentonne bei uns zu Hause sein, ne? Im Briefkasten. So. Also keine Chance. Ich kann es nicht zahlen. Barmherzigkeit ist aber, wenn ich meinen Freund anrufe und weiß, der hat genau 100 Milliarden auf dem Konto und ich frage den und sag so, hey, ich weiß ja, dass du geerbt hast und du hast ja 100 Milliarden auf dem Konto, ich habe 100 Milliarden Schulden. Würdest du mir dein Geld geben, würdest du meine Schuld bezahlen? Und wenn derjenige sagen würde, ja, mache ich, ich bin zwar dann blank, aber gut, so ein Angst kommst du da nicht raus. Das ist alles, was ich habe. So ein, und der es mir bezahlt, dann ist er barmherzig. Das ist ein was ich nicht verdiene aus eigener Kraft, sondern was jemand anderes mir schenkt. Weil er einfach nur barmherzig ist, gütig ist, mich liebt in dem Moment. Jesus hat es gemacht, ne? So ein, er ist barmherzig, vom Herzen her barmherzig. So ein, er hat alles getilgt, die ganze Schuld, die wir haben. Ein barmherziger Mensch. Und wer zu ihm kommt, der findet diese Barmherzigkeit. Er wird beschenkt und bekommt was, was man selber nicht erarbeiten kann, nicht verdienen kann. Aber was steht da noch? Damit wir Barmherzigkeit erlangen, ne, den Freispruch, und Gnade finden. Und Gnade ist noch mehr als Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, wenn mein Freund mir die 100 Milliarden gibt, um die Schulden zu zahlen. Dann bin ich frei. Aber Gnade ist, wenn er sagt, hey, ich habe noch 1 Milliarde auf dem Konto, auf dem anderen Konto, für schwere Zeiten, und die packe ich noch dazu auf dein Konto, damit du einen neuen Anfang hast. Also Gnade ist nochmal ein Geschenk, zusätzlich zu dem, was man erhalten hat, um frei zu sein. Und das hat Jesus gemacht. Er hat bezahlt mit seinem Blut. Und dann ist er auferstanden und hat uns neues Leben geschenkt. Da geht's weiter. Er sagt nicht nur, dass ich euch segne, damit ihr frei seid, weil das haben die Lämmer ja auch gemacht. Jedes Jahr sind für die Sünden gestorben. Die Unschuldigen sind für die Schuldigen gestorben. Ne? Dann waren sie erstmal wieder frei. Und das Schuldenkonto war bei null. Ne? Und dann ist er auferstanden, hat uns ein neues Leben geschenkt, eine Ewigkeit mit sich. Hier schon Kraft durch seinen Geist und hier schon den Weg versprochen zum Himmel, wo er ewig mit uns sein wird, wo wieder alles in Ordnung ist, ein neues Garten Eden, wo es uns gut geht mit unserem Schöpfer, wo es besser wird als im ersten Garten Eden, wo die Beziehung mit ihm noch enger und noch tiefer ist, wo wir einen Bund mit ihm eingehen, einen Ehebund. Sich nie wieder zu lösen und einem Fleisch zu werden. Und das ist doch schön, oder? Das ist Gnade. Und das muss uns bewusst sein, dass wir einen Gott haben, der heilig ist und mächtig und groß und der auch zornig ist über Sünde und ein gerechter Richter ist, der Heiligkeit auch von uns verlangt, weil er heilig ist, aber der auf der anderen Seite so barmherzig und so gnädig und so gütig ist und so mild. Der einfach nur uns will. Nicht? Doch, okay. Also, wir haben einen Hohepriester, der uns versteht. Wir haben einen Hohepriester, der mit uns leidet, wenn wir leiden. Wir haben einen Hohepriester, zu dem wir trotz unserer Schwachheit jederzeit kommen können. Und wir kommen zu einem Thron der Gnade. Und wir erlangen Barmherzigkeit. Wir finden Gnade. Wir gewinnen mehr als das, was wir erhoffen, mehr als das, was wir brauchen. Und zur rechtzeitigen Hilfe. Wir bekommen Hilfe von unserem Hohepriester. Er ist der eingreift. Er ist kein Gott, der alles annimmt und sich anhört und bla 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 und durchkaut und so weiter und dann, sondern er steht auf und er nimmt es in die Hand. Ja? Und das ist doch schön, oder? Wir können mit Freimut dorthin kommen und wir wissen, wir sind angenommen und geliebt. Und gleichzeitig können wir zu 100% wissen, Gott wird es in die Hand nehmen und wird es verändern, auch wenn wir es gerade noch nicht sehen. Das steht ja zur rechtzeitigen Hilfe. Ne? So wie ich immer sage, so Gott kommt spätestens pünktlich. Alles spätestens. Überpünktlich. Ne? Gott ist da und Gott weiß genau, bis wann wir es nicht mehr schaffen. Oder bis wann der perfekte Zeitpunkt ist, damit Frucht sichtbar ist. Das ist unser Hohepriester, Jesus. Größer als irgendein anderer Hohepriester. Finde es toll. Und Paulus geht jetzt noch die letzten Verse zum menschlichen Hohepriester über. Ne? Als Vergleich, dass wir sehen, Religion und Gott. Ne? Jesus und menschlicher Mittler. Jetzt geht es um diesen menschlichen Hohepriester. Kapitel 5, Vers 1. Wir machen nicht mehr so lange. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, und sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er ja auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Der menschliche Hohepriester war auch ein Sünder. Was für einen Hohepriester möchte ich? Möchte ich einen Sünder, einen Hohepriester, der genauso sündhaft ist, oder möchte ich einen Hohepriester, der frei von Sünde ist? Ja, ich nehme den, der frei von Sünde ist. Da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist und um dieser willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünde darbringen. Und keiner nimmt sich selbst die Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Gott war derjenige, der die Hohepriester eingesetzt hat. Zu Jesus Zeit war das schon lange vorbei. Da haben die Römer den Hohepriester selber eingesetzt, Heiden. Das war dann eher nur noch politisch. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach: Du bist mein Sohn und heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewiges Heils geworden, von Gott genannt Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Melchisedek war ein komischer Typ, den hat man nur dreimal gesehen in der Bibel. Das erste Mal im 1. Mose 14. Abraham kommt gerade von einem Siegeszug wieder, fette Beute gemacht, und freut sich. Und da kommt auf einmal ein König von Sichem oder so. Weiß nicht mehr, auf Deutsch heißt es Frieden. Ne? Also kommt der König von Frieden, des Friedens, zu ihm, Melchisedek. So. Und frage mich warum, aber jedenfalls gibt Abraham ihm den Zehnten. Total untypisch für die Zeit, weil die einzigen, die den Zehnten bekommen haben, das waren war der Hohepriester und die Priester. Die mussten ja von irgendwas leben, ihre Familien ernähren und so weiter. So, und ihre dicken Bäuche, Bier zu brauen. Ach nee, das waren die Christen, schon gut. 1. Mose 14, Abraham gab ihm den Zehnten. Ne? So, und die feiern dann Abendmahl, also Melchisedek, und Abraham trinken Wein und essen Brot, und dann ist er weg. Ne? Der Melchisedek. Das nächste Mal, dass er auftaucht, ist in Psalm 110, das haben wir gerade gelesen. So, da ist David da und sagt, er ist der Priester. Ne? Wie stand's da? Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also der erste Mal, dass Melchisedek auftaucht, ist erster König. Ne? So, das zweite Mal, dass er im Gotteswort auftaucht, da ist er Priester. Und das dritte Mal, dass er auftaucht, ist hier im Hebräerbrief. Hebräer 5 haben wir auch schon gelesen. Da ist er Jesus. Ne? Das Besondere ist, dass er kein Hohepriester ist aus dem Stamm Aaron. Und es durfte eigentlich nur vom Stammbaum Aaron konnten nur Hohepriester sein, Söhne Aarons. Ne? So. Aber Gott sagt hier, ich habe euch jemanden geschickt, so der viel mehr ist als das. Und das, was ihr bekommen habt, diesen alten Bund, der ist vergangen. Also streckt euch aus, das ist mein Sohn, den ich für euch gezeugt habe. Streckt euch aus nach ihm. Sucht ihn. Guckt nach ihm. Hört auf, menschlich zu denken. Ansonsten ist doch klar, ne? Wenn ich nur natürlich denke und nur mit natürlichen Hilfe erwarte, dann ja, ist es natürlich begrenzt. Ne? Irgendwann sind die Grenzen da. So, er ist der, der er ist. Und in Vers 8, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Ich möchte Heilung. Meine Seele ist verwundet. Ich weiß, dass ich mich schnell von Gott wieder lösen würde, würde er mich nicht halten. Würde ich nicht meine Kraft aus ihm schöpfen und mich abhängig machen von ihm in allem, dann weiß ich, dass ich aus eigener Kraft nicht bei ihm bleiben könnte. Ich würde auch meine Ehe nicht schaffen, ganz ehrlich. Ich hatte 3-4 lange Beziehungen. Ne? Mit den Frauen habe ich auch zusammen gewohnt gleich. So über Jahre. Ich wollte immer heiraten vom ersten Tag an, aber irgendwann ging mir die Frau einfach auf den Zeiger. Ich konnte nicht mehr. So, ich habe es nicht mehr physisch geliebt, emotional so. Oh, du bist die einzig Wahre. Ne? Sondern du bist ein Mensch, du nervst. Und irgendwann war dieses Gefühl weg, und dann muss man sich halt für Liebe entscheiden. Ne? Liebe ist eine Entscheidung. Und ich konnte die Person dann nicht weiter lieben. Ne? Also hat man sich getrennt und hat sich immer Neues gesucht. Ne? In der Hoffnung, dass da alles besser wird. So ist es mit Gott. Er ist in allen, die ihn gehorchen, der Urheber ewigen Heils. Ich muss mich für ihn entscheiden und ich muss mich an ihn hängen. Und nur wenn ich ihm gehorche, und ihm zu gehorchen heißt nicht nur das zu tun, was er sagt, sondern ich muss erstmal zu ihm kommen, ich muss dann ihn angucken, ich muss dann horchen und ich muss dann warten, bis der Herr redet. Und dann muss ich mich entscheiden für seinen Willen und dann muss ich den ersten Schritt gehen und es auch tun. Das ist Gehorsam. Man vertraut dem, der dort redet und man gibt sich auf. Man gibt sich jemand anderen auf. So, man tut seinen Willen. Egal, wie man selbst fühlt oder denkt. Ne? Aber die, die sich auf Jesus stützen, die Jesus sich aufgeben und das Leben in Jesus sehen und dort ergreifen, die werden ewiges Heil haben. Das ist so, so ein, wir müssen unsere Augen auf Jesus erheben in Zeiten Not und in Zeiten der Freude. Ne? Und oft muss ich leiden, seit ich mit Jesus gehe, und ich verstehe aber warum. Guck dir mal das an, in Vers 7. Jesus hat in den Tagen seines Fleisches, als er zum Mensch war, sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Jesus hatte auch schwere Zeiten. Jesus hat geweint. Jesus hat geschrien. Er hat gefleht. Er hat gebittet. Jesus war nicht dieser Überflieger, wie viele Christen sich hinstellen, ne? So muss ich werden, wenn ich ein heiliger Christ bin. Keine Emotionen zeigen, ne? Und egal ob schwer, so leicht immer mit einem Lächeln durch. Ansonsten ist es Unglaube, wenn ich sage, das ist aber schwer, ich schaffe das hier, glaube ich, gerade nicht, ich brauche dich, Ne? Der Glaube versetzt Berge, also muss ich mich konzentrieren und heilig sein und wissen, das ist Gott, der Allmächtige, und er wird mich da rausführen, und ich habe nie Angst. Ne? Ich bin froh, dass Jesus ehrlich ist. Ne? Dass Jesus sich einfach offenbart hat. Dass er natürlich ist, menschlich, so wie ich, von seiner menschlichen Seite. Dass er auch Tränen hatte, dass er auch gerufen hat, geschrien hat, dass er auch gefleht hat, weil er was nicht sofort haben konnte. Ne? Und er hatte Hoffnung drauf, auf den, der ihn aus dem Tod erretten konnte, ne, im Garten Gethsemane. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Gottesfurcht ist, wenn ich weiß, wer Gott ist und ich ihn mehr fürchte als alles andere. Alles andere, was mir passieren könnte, alles andere, was mir angetan werden könnte. Ich weiß, ich bin sicher in der Hand meines Schöpfers. Also gebe ich mich da rein und lasse mich tragen wie ein Baby. Ich lasse mich von ihm ernähren, ich lasse mich von ihm lernen, ich lasse mich von ihm trösten, ich lasse mich von ihm, ja, bestimmt die Zukunft, die ich hier habe. Und das Tolle ist, wer sich aufgibt und wer wirklich mehr ihn fürchtet als alles andere, wer ihm vertraut und wer gehorsam ist, ne, der empfängt doch nur Frieden, oder? Und Stärke und Freude. Ich sehe kein Licht und trotzdem suche ich das Licht und ich finde es. Ich weiß, ja, selbst wenn ich hier blind gehen muss, die in der Uni hatten mal so ein Spiel, waren bestimmt Soziale oder so, ich weiß nicht, die haben sich die Augen verbunden und mussten dann geführt werden von einem Anstudenten durch die Stadt, um zu wissen, wie sich ein Blinder fühlt, mit denen sie später vielleicht mal arbeiten oder so, ne? Aber da gehört eine Menge Vertrauen zu, oder? Eine Menge Vertrauen, dass derjenige auch auf mich Acht gibt. Das muss ja noch nicht mal mutwillig sein, ne? Aber na, wisst ihr, wie es ist, ne? Boing! Oh, Entschuldigung, ich habe da gerade was gesehen. Ne? Und so ist es auch mit uns auch. Und wir haben halt Angst. Ne? Wir haben Angst vor diesem Boing. Angst davor, losgelassen zu werden, Angst davor, fallen gelassen zu werden. Aber das ist bei Gott unmöglich. Wir müssen werden wie die Kinder, wir müssen die Hand des Papas suchen und festhalten und greifen und lassen. Wir müssen zu ihm kommen und sagen, Papa! Ja. Und er gibt. Und er tröstet. Und er hat Worte, die wirklich helfen. Ja. Wir müssen in unsere Furcht kommen und bei ihm Schutz suchen. Alles und in allem Jesus und ohne ihn nichts. Ich danke dir für dich als Hohepriester, Herr. Du machst den Zugang, du bist der Zugang. Du stehst gerade vom Allerheiligsten im Himmel, ja, da wo alles unverändert ist, wo kein Mensch oder sonst ein Geschöpf irgendwas verändern könnte. Ich danke, dass du so beständig bist, so mächtig, so groß, so toll und ja, dass ich dich mehr und mehr besser kennenlernen kann, ja. Auf deine Größe. Ja, ich habe so viel nachgedacht in meinem Leben mit dir über dich als Lamm, als Opfer, als der sich selbst hingibt, um zu lieben. Aber ja, ich danke dir auch für die Einsicht jetzt, so dass wie groß und mächtig und herrlich du bist. So, dass ohne dich nichts ist, ich auch nicht. Ja. Und ich möchte mich dir hingeben und ich möchte mich dir aufgeben. Ich möchte dir vertrauen. Ich will mich blind führen lassen, Schritt für Schritt folgen, wenn du es sagst. Das ist so viel in mir, was dagegen streitet, aber ich Dank dir für das, was da ist, was gegen das streitet, gegen mein altes Denken, mein altes Fühlen, mein altes Verlangen. Ich möchte wachsen in dem Bereich. Ich möchte, dass dieser neue Mensch wächst und erwachsen wird, dass ich nicht immer wieder nötig habe, zu dir zu kommen und wieder Milch zu empfangen, mich wieder daran erinnern zu müssen, dass du alles bezahlt hast und ich es einfach nicht schaffe. So. Dass ich aufstehen kann und weiterrennen kann mit den gleichen Kraft und gleichen Freude wie davor, bevor ich gefallen bin. Ich will nicht immer wieder kommen und immer wieder von Anfang an gelehrt werden, sondern dem Bereich beständig sein. Und wie Paulus sagen, na und, jetzt stehe ich wieder auf und weiter geht's. So, und ich möchte dich auch kennen, Herr. So gut, dass ich einfach weiter und weiter gehe mit dir und tiefer gehen kann. Dass ich heller und heller scheine in der Welt, dass ich mehr und mehr Einfluss habe. Ja, ich möchte reifen zu einem Mann Gottes, zu der ja, sich nicht fürchtet vor nichts und niemandem, sondern der weiß, wer sein Gott ist und wem man danach folgt. Also bitte hilf uns zu erkennen und hilf uns, unser Bild zur Vergrößerung von dir als Gott, von dir als mächtigen, allmächtigen Herrscher. Ich danke, dass du einen Gnadenthron für uns bereit hast, dass du mild bist, barmherzig, gütig, dass du uns verstehst, dass du mitleidest und dass du nicht willst, dass wir leiden. Ich danke, dass auch du dann dem Bereich in uns einfach Kraft gibst. Und dass du nicht zulässt, dass eine Versuchung zu groß wird, dass wir sie nicht tragen und bestehen können. Ich danke dir auch für die Gnade und Vergebung, wenn wir eine Prüfung nicht bestehen, weil wir aufgeben. Du bist einfach da und du hältst uns. Dafür liebe ich dich so sehr. Ich danke für den Tag heute, für die Sonne und für das Grillen jetzt. Und ich bitte dich, dass du uns eine schöne Gemeinschaft gibst. Einfach Freiheit und Freude füreinander und Liebe. Und auch die richtigen Worte, wenn es dran ist, Herr. Ja, du bist die Luft, die ich atme und du bist der, der mich satt macht, mein Brot. Ja, danke für diese Erlösung, Herr. Dass wir einen lebendigen Gott haben, der wirklich Macht hat. Sei lebendig, bitte, Herr. Und führe uns. Amen.